Meine Seele kann erst in den Lobpreis Gottes einstimmen, wenn mein Geist angefangen hat. Es fängt im Geist, also in meinem Verstand an, und dann hört es im Heiligen Geist auf, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, den Schöpfer des Universums, den König aller Könige, der von Anfang da war. Und lass dir die Perlen von niemandem rauben. Du hast eine Perle in deinem Herzen. Und lass diese Perle fest in der Fassung, in der Seele drin sein, das Geschenk, das Gott dir gegeben hat, durch Jesus Christus. Christus in uns, nicht hier im Raum, nicht in einer Kirche, nicht in einer Organisation, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. O lieber Heiland, werde gegenwärtig jetzt in alle Herzen, sodass alle Herzen erfassen können, wer und was du wirklich bist. Halleluja, wir wollen in die Ruhe Gottes, in die Herrlichkeit Gottes eingehen heute Morgen. Herr, mit heiligem Schmuck stehen wir hier und beten dich an. Oh, Halleluja, schmück dich. Komm nicht nackt, bloß, jämmerlich und elend zum Herrn. Schmück dich mit heiligem Schmuck, was es auch immer heißen mag. Der heilige Schmuck, Heiliger Geist, leg uns den heiligen Schmuck an. Den göttlichen Schmuck, den himmlischen Schmuck, den geistlichen Schmuck. Herr, wir möchten geschmückt sein. Oh Gott, nicht mit fremden Federn, nicht mit fremden Schmuck, sondern mit dem heiligen Schmuck, dem vom Thron Gottes, mit dem geheiligten Schmuck. Schmücke dein Volk heute Morgen. Mach dein Volk herrlich, Herr. Mach dein Volk liebenswürdig. Adle und edle, veredle du dein Volk heute Morgen. Schmücke du deine Gemeinde mit Herrlichkeit. Danke, Jesus. Halleluja. Preis Gott, du allein bist würdig. Was für ein Edelstein, was für eine Perle, was für wertvolles Material hast du dem Herrn zu bringen? Was willst du preisen? Wir nehmen einen Augenblick Platz, bevor wir weiter Gott loben und preisen. Was hast du für einen Schmuck, dass du dem Herrn geben könntest? In der Heiligen Schrift steht es, prüfet alles und das Gute behaltet. Die Reichskristallnacht von vor 2500 Jahren, die wollen wir vergessen. Das war erste Reichskristallnacht. So was nachher die Juden hier erlebten, aber das rächt sich alles. Im Leben rächt sich alles. Auf der Welt rächt sich alles, wiederholt sich alles. Einmal werden die Verfolger die Verfolgten und dann umgekehrt wieder verfolgen sie wieder ihre Verfolger. Also lasst uns das stehen und vergessen, abhaken und weitergehen. Das gilt für unsere deutsche Geschichte genauso. Nicht, dass wir auch danach noch so ein Purimfest machen oder noch weiter ausbauen, diese Purimfeste. Prüft alles, das Gute behaltet und wir gehen weiter. Amen. Preis Gott. Wir stehen auf und preisen Gott mit einem Lied noch. Und wer, du hast gesehen, also Gebete wirken Wunder. Und wer ein Gebetsanliegen hat, der darf das einfach auch hier Gott abgeben. Wir preisen Gott und nehmen auch das Opfer jetzt auf. Vater, ich danke dir, dass wir mit unseren Gaben, mit unseren Talenten, mit unseren Pfunden, mit was es auch immer ist, zu dir kommen dürfen. Und wir dürfen unser Opfer und unsere Gaben, unseren Zehnten, ja Herr, und wir dürfen sogar unsere Lasten bei dir abladen. Und ich fühle heute Morgen, manche haben wirklich eine große, große, große Last. Schlepp diese Last hierher. Auch wenn du dich auf alle vier herschleppen musst und gib's Gott ab. Lass hier am Altar, nimm's hier nicht nach Hause. Ich möchte, dass du die Last, die du hierher gebracht hast, im Namen Jesu hier abgibst und hier stehen lässt. Und dass du in deiner Wohnung Gott loben und preisen kannst. Und dass du über die Last, die du hier Gott ganz bewusst heute Morgen abgibst, nicht mehr betest. Es ist Gott abgegeben, der liebe Gott weiß es. Und dass du anfängst zu danken. Fang an, Gott zu danken, dass er dir geholfen hat. Und du hast zwar noch keine Hilfe, aber du weißt, die Hilfe kommt. Die ist bestellt und ist unterwegs. Und Gott arbeitet. Gib die Last Gott ab. Einmal gebeten, und du hast jetzt schon so lange gebeten darüber. Und schleppst so lange mit die Sache rum. Gib sie Gott ab heute Morgen. Das ist mein Anliegen. So, Schwester, kannst du dort stehen und Gott möge dich segnen. Und wir singen. Tausch, Tausch, Tausch.
Amen. Lass uns Platz nehmen, weil wir machen diesen großen Tausch. Wir tauschen unsere Sorgen und wir nehmen Frieden oder Freude oder Leben oder was es auch immer ist aus den Händen Gottes. Mein Thema oder die Überschrift, die ich habe, ist, Gott entschädigt uns oder wie Gott uns entschädigt. Oder eine ganz andere dumme materialistische Frage, lohnt sich das? Lohnt sich das, dass ich an Gott glaube, dass ich mit Jesus gehe, dass ich bete? Lohnt sich das alles? Das Leben ist ja so schwer, wenn ich so die Menschen anhöre, in der Seelsorge, in den Gesprächen hin und her. Das Leben ist so komplex, so schwierig, so provokativ, du wirst herausgefordert. Früher, wenn es dir eine Arbeitsstelle nicht gepasst hat, sagst du, Dankeschön, auf Wiedersehen, ich finde eine andere. Da stand es immer noch ausgeschrieben, wir suchen. Heute, da kannst du mit einem Plakat durch die Stadt rennen und sagen, ich suche. So ist es total umgekehrt. Wenn du einmal raus bist aus dem Betrieb, raus bist aus der Arbeit, bist eigentlich schon irgendwo draußen und die gesegnet sind alle Rentner, die schon ihre Rente haben. Aber auch die ist nicht immer so 100% bei allen so sicher. So, das Leben ist schwierig geworden. Lohnt sich das alles, was wir alles machen und so weiter? Und es ist leicht, das Leben so schwer zu nehmen. Und deshalb, ich möchte eine Hilfe anbieten vom Wort Gottes her. Du wirst von Gott getragen. Ist auch schon Fortsetzung für die nächsten Gottesdienste. Das Leben kann einfach sein, wenn man es gelernt hat, wenn man es kann, wenn man es aus der Hand Gottes nimmt. Deshalb habe ich auch gesagt, hier abgeben und nicht mit nach Hause nehmen die Last. Und einfach Gott danken. Mir ist so groß geworden, also das Befreiende ist das Danken. Ich gebe es ab und dann sage ich, danke Jesus, jetzt warte ich auf das Wunder, jetzt trage ich diese Last nicht mehr. Und Teufel, du kannst mich nicht mehr beschäftigen, ich habe es dem Herrn Jesus abgegeben, der Herr Jesus hat es in seiner Hand. Und er kümmert sich jetzt um die Sache. Also du kannst das Leben leicht machen, durch die Gnade Gottes, leichter machen, oder du kannst es extra belasten mit Blei. Eine Gleichung, die nicht stimmt, muss ich zuerst mal hier aufgreifen. Die Frommen glauben, wenn ich gehorsam bin, dann stimmt mein Glück, dann stimmt mein Erfolg, dann bin ich gesegnet. Wenn ich fromm bin, wenn ich Gott gehorsam bin, aber ich habe eines festgestellt, wenn ich so Hiob lese, Josef, seine Geschichte anschaue und alle Heiligen in der Bibel anschaue, dann sehe ich, sie müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Oder geht es bei euch anders? Habt ihr immer noch so Halleluja, Lob und Dank, Preis dem Herrn und so weiter? Auch Gläubige müssen sehr viel hinnehmen, sehr viel durchmachen, sehr viel ertragen, sehr viel schlucken, sehr viel erdulden. Und oft frage ich mich manchmal, was mutet Gott zu einem zu? Was mutet er Gott zu einem zu? Es ist schwer. Natürlich, ich muss nicht alles dem lieben Gott und dem Teufel in die Schuhe schieben. Vieles muss ich auch meiner Dummheit zuzuschreiben. So, wenn ich meinen Mund gehalten hätte oder nicht so arrogant oder so besser wüsste oder stolz gewesen wäre, wäre das und jenes vielleicht nicht passiert. Oder wenn ich mir hätte mir sagen lassen oder so weiter und mehr auf meinen Vater gehört. Ich habe irgendwo meinem Vater gesagt, Vater, als ich vor einer Situation stand, habe ich gesagt, Vati, hättest du nur einen dicken Stock genommen und mich zu Tode geprügelt und gesagt, mach das, lerne oder so weiter und so weiter. Und wie froh war ich, weißt du, ich habe gedacht, Vati, wenn ich lesen und schreiben kann, das reicht mir. Aber dann hat er gesagt, du musst Musik lernen, du musst das lernen, du musst das lernen. Er sagt, das brauche ich nicht. Wenn ich nur lesen und schreiben kann und vielleicht ein bisschen rechnen kann, das reicht mir. Hätte er nur einen Knüppel genommen. Hinterher ist man klug. Hinterher ist man dankbar für alle Ermahnungen. Aber im Augenblick tut es uns nicht wohl und bekommt es uns auch gar nicht. So. Viele laufen selbstverschuldet in irgendeine Situation hinein, aber der liebe Gott ist so groß, dass er dann doch den Karren noch in die Hand nimmt und rausführt aus der Sackgasse. Gott sagt, ich will für euch streiten. Also das heißt, dass das ganze Leben Kampf ist und dass wir irgendwo den Kämpfen ausgesetzt sind, dass wir vorwärts gehen müssen, ob wir wollen oder nicht. Und lohnt sich das alles? Lohnen sich die Kämpfe des Lebens? Und wozu lerne ich das alles? Wozu lerne ich das alles? Ging es dir nicht in der Schule, dass du gefragt hast, warum muss ich, ich musste zum Beispiel Knöpfe annähen lernen in der Schule. Oder ich musste lauter, als Junge, das war für mich sehr peinlich, zu sticken und zu häkeln und so weiter. Das ist Weibersache, habe ich das damals gesagt. Das müssen die lernen, die müssen nachher häkeln und Knöpfe annähen und Strümpfe stopfen und dergleichen. Und ich musste es auch mitlernen, das war so diese praktische Arbeiten. Natürlich, die Mädels haben wieder geschimpft, dass sie mit der Feile arbeiten mussten, mit der Hobel arbeiten mussten oder mit der Axt und Hammer und Schraubenzieher umgehen mussten, haben die wieder geschimpft. Wozu das alles? Und du fragst dich, wozu das alles? Heute bin ich dankbar, dass ich das gelernt habe, dass ich kann wenigstens meinen Knopf annehmen. Ich bin dankbar. Du bist hinterher dankbar, dass du das gelernt hast. Aber im ersten Augenblick, als du in dieser Schule, in dieser Lehre bist, dann denkst du, Mensch, wo bin ich hingeraten? Dazu bin ich nicht da. In der Bibel heißt es einmal, was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? So viele Menschen sind psychisch krank, haben Schaden an der Seele genommen. Sie haben da was mitmachen wollen und da was mitmachen wollen und da was mitmachen wollen. Sie haben sich nie was sagen lassen. Sie haben Schaden an der Seele genommen. Und deshalb haben wir auch in den Großstädten unserer Welt so viele angeknackste Menschen. Da ist das Angebot da. Also wenn die Gemeinde nicht passt, ist die nächste um die Ecke. Und dann, und wenn ich gar keine Gemeinde will, ich habe Fernsehprogramme, kann ich Fernsehprogramme, Radioprogramme oder Telefonkurspredigten, weiß ich sonst noch was alles. Ich brauche doch nicht unbedingt die Gemeinschaft der Heiligen, diesen frommen Zirkus und den frommen Kreis. Ich kann drauf verzichten. Das sind, und da kommen so viele geschädigte Typen dann dabei raus, seelisch angeknackst. Da hilft keine Medizin mehr. Innerlich zerbrochene Menschen, weil man sich aus der Bahn werfen ließ. Und wenn ich so die Leute hier in Berlin anschaue, da klammern sie sich an jedem Strohhalm. An jedem Strohhalm, egal was es ist. Wenn der nur Geistheiler heißt oder wenn er glaubt, gebetet und irgendjemand mal gesund geworden ist, dann rennen sie schon hinter dem her. Es ist, sie haben nicht gelernt, gesund zu sein, gesund zu bleiben. Dieses Wohlsein ist mehr als nur ein Zipperlein loszuwerden oder eine Zyste loszuwerden. Das ist viel mehr dieses Bleibende, dieses kontinuierliche Gesunde und Gesünde und am gesündesten dann zu sein. So innerlich gibt es so viele zerbrochene Menschen. Und das ist nicht das Ergebnis, was Gott von uns wollte. Gott wollte, dass uns wohl geht, und zwar in allen Stücken. Jesus sagt in der Endzeit, da werden die Leute kommen und sagen, da ist Christus, dort ist Christus und da ist Christus. Ich musste erstmal, bevor ich zu meinem Thema komme, lohnt sich das alles? Lohnt sich, treu zu bleiben? Lohnt sich, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen? Lohnt sich, an einer Gruppe sich anzuschließen? Lohnt sich, sich jemand mitzuteilen? Wir haben gestern gehabt, wer dein Freund Gottes. Also lohnt sich Freundschaften? Wir haben so viele Menschen, die haben keinen einzigen Freund. Nicht einmal einen Stift haben sie. Die haben niemanden, dem sie sich anvertrauen können. Da rennen sie und beichten der ganzen Welt. Da sitzen sie dann beim Sat.1 und betreiben Seelenstriptease und erzählen von der ganzen Welt. Aber sie haben keinen Menschen, dem sie ihr Problem mitteilen können. Lohnt sich das? Und ich möchte diese geschädigten Menschen, die nachher vom Sat.1 rauskommen, diese sind, ist genauso viel, als wenn sie beim Satan gewesen wären. Das ist entblößt von der ganzen Gesellschaft. Die können aus Deutschland auswandern zum Teil. Keiner kauft ihnen mehr was ab. Oder aus Europa. Und man dann wundert sich, warum bin ich kaputt, warum bin ich krank? Die haben ihre Seele entblößt. Ist genauso, als wenn du auf dem Leopoldplatz deine Hose runterlässt. Genau das Gleiche, genauso gemein, genauso so schlimm, genauso gehässig. Da haben sie wenigstens nur ein paar gesehen. Aber dann im Fernsehen, die ganze Welt hat deinen Gefühlen zugeschaut. Deshalb, es gibt Dinge, die fürs Bett gehören, die privat gehören, die Kammer, die geht jetzt niemand was an. Und dann, wenn du zu allen Evangelisten, allen Predigern in der Welt rumreist und dort Hilfe und Halt suchst und so weiter und wunderst dich, warum bin ich nicht das? Warum wird aus mir nichts? Und dann fragen sich, lohnt sich das überhaupt? Ich sage, solchen Leuten, solchen Wandern, Schmetterlingen lohnt sich's nicht. Die sollten lieber zu Hause bleiben und das vielleicht wäre besser, die wären nie gläubig geworden. Die hätten sie manchen Ärger erspart. Ich komme nachher noch auf diesen Punkt zu sprechen. In der Bibel heißt es, wenn sie sagen, da ist Geist, da ist Bibel, da ist Liebe, da ist Kraft, da ist die Gegenwart Gottes. Der Herr Jesus sagt, glaubt's nicht und folgt's nicht. Dann ist nämlich dort gar nichts. Und weißt du, wo der Herr sagt, wo das passiert? Wo 2 oder 3 sich in meinem Namen versammeln. Nicht nur das. Und geh in die Kammer und schließ die Tür zu. Wir haben von unserem Bruder eine ganz tolle Predigt gehört, vor ein paar Tagen. Wo ist die Kammer? Und wer soll in dieser Kammer hinein? Es sind nur 2 Leute, du und der lebendige Gott. Und sonst niemand hat da drin was zu suchen. So, und wenn ich so die Welt anschaue, die auch die Frommen, eigentlich sollten sie die vernünftigsten Menschen der Welt sein, aber die Frommen werden immer verrückter. Und die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch mehr selig werden. Die Leute haben so viel Zuchtmeister um sich herum, die versuchen sie zu kneten, zu formen, mach das. Und dann machen sie 5 Wochen das und dann merken sie, das ist auch nichts. Und dann sagt der nächste Dummkopf, mach das und dann probieren sie wieder das und so weiter. Sie haben keine fortlaufende Bildung, Ausbildung, Qualifikation und dergleichen. Was heute denn der Menschheit fehlt, sind Väter und Mütter in Christo. Wo sie sich anvertrauen, wo sie sagen können, da kann ich mich anlehnen, da kann ich ausweinen. Und zum Leben gehört weinen und lachen. Und nicht nur lachen. So Menschen mit Erfahrung und dergleichen. Aber die Christenheit heutzutage, wenn ich so Weltland auf, Land ab anschaue und die Leute sagen, mir bleibt nichts übrig, ich komme zu nichts, ich bringe zu nichts, ich schaffe nichts und so weiter. Wenn du wie ein streunender Hund mal da ein bisschen was nascht und dort ein bisschen einen Knochen zugeworfen bekommst und da eine Keule, abgenackte Keule bekommst, wundere dich nicht, wenn du dann geistlich verhungerst und unterentwickelst und sagst, ich brauche mehr Bibelstudium. Ich glaube, so viel Bibelstudium, so viel Predigt, so viel Wort Gottes, wie du hier bekommst, kriegst du kaum. Aber manche werden nicht satt und sind unersättlich und kriegen das Maul nicht voll. Und sagen, ich muss noch. ich muss noch. Und dann wundert man sich dann, wenn man überall so rumgeschnüffelt hat, wo die ganzen Viren, Seuchen und Probleme herkommen, von der Streunerei. Von der Streunerei. Ich möchte auch hier sagen, ich verbiete mir, wenn irgendjemand hinkommt und sagt, tu deinen Fernseher raus. Das ist Blödsinn, was die Leute sagen. Niemand kann dir, kann mir vorschreiben, wirf dein Handy weg. Wenn der Dummkopf sein Handy wegwerfen will, soll er sein Handy wegwerfen. Aber niemand hat ein Recht, dir zu sagen, wirf dein Fernseher weg, dein Radio weg. Und ich möchte euch sagen, Leute, werdet mündige Leute. Wenn jemand so kommt und ihr sagt, mach das, mach das, mach das, der liebe Gott soll dir sagen, dann hau ihn eins aufs Maul und sag, hör mal, das verbiete ich mir. Ich verbiete mir, mir Vorschriften zu machen, mach das, mach das, mach das. Und wir haben so viele Dummköpfe in unserer Zeit und die laufen in Berlin herum und schwirren herum und sterben nicht aus und jeden Tag werden mehr. Und wir wundern uns, warum manchen Gotteskindern so schlecht geht, weil sie sich von solchen Dummköpfen anstecken lassen. Deshalb hast du auch gar keinen Erfolg. Mach das, mach das, mach das. Du hast den Teufel, deine Ahnen und so weiter. Weißt du, Gott arbeitet kontinuierlich. Wenn du das nicht erkennen sollst oder noch nicht so weit bist, dann musst du auch nicht darum ringen, Herr, zeige mir. Wenn es soweit ist, Gott wird dich schon mit der Nase draufstoßen. Gott wird dich mit der Nase draufstoßen. Aber das ist nicht reif. Stell mal vor, ich würde jetzt meinen Enkel oder meinen Kindern, wenn sie noch so klein sind, Leute, jetzt müsst ihr das und das machen. Und die Kinder können nicht, die können nicht nochmal A, B, C lesen, die können nicht nochmal 1 und 1 ist 2 sagen. Verstehst du? Und dann sollen sie höhere Mathematik lernen. Wir müssen aufhören mit dem frommen, religiösen Quatsch. Und wir sollen vernünftig werden. Es ist so wichtig, vernünftig zu werden, auch im geistlichen Leben. Und nicht uns überfordern und nicht uns überfordern lassen. Also, das deshalb nur, es lohnt sich. Da kommen die Leute, ja, ich habe gefastet, ich habe gebetet und so weiter. Gott hat vielen Leuten nicht gesagt zu fasten, dass sie fasten sollten. Es ist nicht jedem gegeben zu fasten und nicht jeder muss es. Weißt du, auch das Fasten, das Beten, die Bitten, alles muss uns von Gott gegeben werden. Wenn es uns nicht von Gott gegeben ist, dann haben wir nicht von Gott, sondern vom Teufel. Und selbst wenn es noch so gut und noch so anständig und so lieb ist, Gott muss uns diese Dinge zeigen. Und nicht die Leute. Lass uns befreien von dem Joch der fremden Leute. So, die Jünger des Herrn Jesus, die haben gesagt, wir haben das und das gemacht. Alles, was du gesagt hast, Herr Jesus, haben wir gemacht. Was wird uns dafür? Hast du dich auch schon einmal gefragt, Herr, ich habe gebetet, ich habe gefastet, ich habe geopfert und so weiter. Die Frage ist, hast du es von Gott aus geopfert? Hast du es von Gott aus gegeben? Hast du es von Gott aus gedient? Weißt du, ich habe das und das getan. Wir haben manchmal mehr getan, als was wir sollten. Gott hat uns nicht gesagt zu tun. In der Bibel heißt es einmal in einer Gemeinde, das ist die erste, die schönste, die herrlichste Gemeinde, die Gemeinde in Ephesus, dann sagt der Heilige Geist, schreib an dieser Gemeinde, du tust je länger, je mehr. Du bist frömmer und frömmer und frömmer und frömmer. Du platzt bald vor Frömmigkeit. Aber ich habe wieder dich. Und was hat er wieder dich? Dass du die erste Liebe verlässest. Die erste Liebe. Um das ist, worum es geht. Nicht unsere Aktivität, wie laut wir beten, wie machtvoll wir singen und wie still wir sind oder wie viel Weihrauch wir haben und wie viel dies und jenes wir haben, wie viele Feste wir feiern, sondern hast du die erste Liebe. Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Und deshalb wundern wir uns, es klappt nicht. Es klappt nicht, es bringt nichts. Und in der Gemeinde in Ephesus, es hat nichts gebracht. Ich habe wieder dich, weil du die erste Liebe verlässt. Und deshalb, ich möchte euch zurückrufen zur ersten Liebe. Zur ersten Liebe. Und die erste Liebe, die ist ganz was anderes, als was die Leute uns vorgaukeln. Aber was kriege ich dafür? Ich liebe den Herrn, ich bin treu in der Gemeinde, gehe regelmäßig in den Gottesdienst. Ich möchte das für euch predigen, nicht für die Flattergeister. Die mal da sind und die, was ich bin traurig über einige Fälle. Hier haben sich Leute bekehrt, hier sind Leute getauft worden, hier sind Leute gesegnet worden, hier haben Leute wunderbare Erfahrungen mit Gott gemacht. Und wenn ich so, ich denke nur an eine ganz bestimmte Person, die hat sogar schon in eine Mitarbeiterschaft hineingestiegen, wollte mitarbeiten und so weiter. Und dann kommen Quatschköpfe und sagen, weißt du, da gibt's noch eine Gemeinde, da gibt's noch Geschwister und so weiter. Und die verführt und diese Schwester ist heute rauschgiftsüchtig, diese Schwester lebt in Unzucht, diese Schwester will von Gott nichts mehr wissen. Und nur durch Quatschköpfe, die sich hier in der Gemeinde eingeschlichen haben, die nicht das Maul voll kriegen, die dann überall rumwandern, diese Schwester, und die Leute tragen Verantwortung. Und für solche Leute wäre es besser, die wären nie geboren. In der Bibel heißt es, wer einem Ärgernis gibt, einer dieser kleinsten, den Gotteskinder Ärgernis gibt, und dass die dann, weißt du, wenn jemand in der Irrlehre gehen würde, das sage ich noch, aber diese Person ist, die war vorher nicht rauschgiftsüchtig, die wusste nicht, wie Rauschgift aussieht, aber die ist durch solche Leute überall rumgezogen worden und rauschgiftsüchtig geworden. Und die Leute haben dieses Menschenskind auf dem Gewissen.
Und ich sage euch, Leute, lasst euch nicht woanders einladen, denn was nicht geprüft ist. Und da kommt jemand zu mir die Tage auch, ja, ich bin jetzt in einem Bibelkurs. Das habe ich gesagt, ja, was ist es? Ist Bibelschule. Wie heißt die Bibelschule? Weiß ich nicht. Wer steht dahinter? Weiß ich nicht. Verstehst du? Das ist doch Blödsinn. Und dann wundert man sich, ich wachse nicht. Du wächst nicht. Du wirst auch nie wachsen. In 100 Jahren wirst du nicht wachsen. Wir müssen zurück zur Tatsache, zur Nüchternheit. Aber mir tut diese Schwester so leid. Ihr habt versucht, mich um die gekümmert. Aber das Hopfen und Malz im Augenblick verloren. Und ich glaube, dass diese Seele, wenn Gott nicht Gnade schenkt, die wird nie dazu kommen. Die ist verdorben. Verdorben durch Leute, die hier zu uns kommen, die gar nicht zu uns gehören richtig. Die aber sich einschleichen. Da ist was Besonderes, da musst du hin. Lasst euch nicht verführen. So, aber was ist, ich predige nicht für diese Leute, die sollen mir vergessen bleiben. Ich predige für Leute wie euch. Ich habe die Probleme, über die ich jetzt spreche. Weißt du, wir sind keine Schwärmer und keine Phantasten. Wir bezahlen treu und geben treu unseren Zehnten und Opfer Gott, vertrauen Gott und so weiter. Wir arbeiten und dann frage ich, was wird mir dafür? Was wird dir dafür? Hast du nicht schon mal gefragt, was krieg ich? Du hast große Opfer in deinem Leben gebracht, du hast deine Jugend für Gott geopfert. Ich hab in meinem Leben oft so gefragt. Weißt du, ich habe Gott von meinem 18., 19. Lebensjahr treu gedient, alles aufgeopfert, also Spott und Hohn ertragen und erduldet um Jesu Willen und Verachtung und Schmach gelitten und so weiter und Spannungen ertragen. Was wird mir dafür? Hast du dich auch gefragt? Deshalb muss ich dir fragen, wie entlohnt Gott einen? Und dann lernst du eines, Undank ist der Welt Lohn. Bevor ich die Kirche drüben abgegeben habe, noch 3 Wochen vorher, und haben einige mir mitgeholfen, die Türen gestrichen. Verstehst du? Also, ich hätte es nicht machen müssen. Verstehst du? Also, nur Dummheit war es. Heute ärgere ich mich auf der einen Seite. Aber weißt du, für wen und für was hast du das getan? Ist die andere Frage. Gibt es in dieser Welt für das, was du tust, eine gerechte Entlohnung? Eine Mutter hat Kinder großgezogen, über Jahre, sie groß gefüttert. Und dann mit 25 nimmt sich das Kind das Leben, jetzt, wo dieser eine Junge da sich das Leben genommen hat diese Woche und durch die Medien ging mit 18 oder 20 Jahren, verstehst, nimmt sich das Leben. Die Mutter hat diesen Knirps hochgezogen und hochgepäppelt und alles investiert in diesen kleinen Knirps. Und was ist dann aus diesem Jungen geworden? Nimmt sich das Leben. Ich kann mir vorstellen, was so eine Mutter sich fragt, hat sich das gelohnt, wofür haben wir gelebt? Wofür haben wir alles gegeben? Wofür haben wir verzichtet? Die Mutter verzichtet für so viel für ein Kind. Ist das alles gewesen? Gibt es eine gerechte Entschädigung in dieser Welt? Da bleiben viele Fragen offen. Ich kann sie dir nicht alle dir beantworten. Und ich glaube, dass manche gar nicht beantwortet werden können hier in diesem Leben. Aber ich habe eines festgestellt. Wenn du hier Dank bekommst, ist vorbei. Dann ist ein Zahltag gewesen. Dann bist du entlohnt. Dann gibt's drüben nichts mehr. Wenn du hier Dank oder Anerkennung oder Lob oder Ehrung oder Titel oder sonst was bekommst, hast du deinen Lohn dahin. Und jetzt sage ich eine Wahrheit. Deshalb, wenn wir in dieser Welt leben und erfolgreich sein möchten, drüben in der anderen Welt, Schätze im Himmel sammeln, dann verlange, dann suche nicht nach Dankeschön, dann suche nicht nach Anerkennung, dann suche nicht nach Belobigung, sondern dann verlass dich drauf, dass Gott sich nicht nur rächt, sondern dir richtig dankt. Und wenn Gott einem dankt, wenn ich so die Bibel lese und aufmerksam studiere, gibt er 7-mal zurück. Hier kriege ich nur höchstens 1-mal Dankeschön und das ist vorbei. Habe ich vergessen. Aber dort wird im Himmel 7-mal gedankt. Für das, was wir getan haben. Und noch das ewige Leben dafür. Wenn du hier kein Dankeschön bekommst, dann hast du deinen Lohn im Himmel. Bekommst du ihn aber hier, dann hast du deinen Lohn im Himmel, kannst abschreiben und abschminken. Dafür gibt's keinen Lohn dafür. Jesus sagt, ich komme und mein Lohn mit mir. Das ist das Wort Gottes. Ich komme, ja, dieses Kommen Jesus ist so wichtig, deshalb will ich, dass das Gericht kommt, deshalb will ich, dass Jesus kommt, denn ich möchte meinen Zahltag haben, mein Gehalt, mein Lohn. Du kannst nur einmal eine Auszahlung bekommen, entweder im Himmel oder hier auf Erden. Einmal eine Anerkennung bekommen, entweder hier oder im Himmel. Also genauso wie du dein Leben lebst, nur einmal, du lebst dein Leben einmal, entweder hier oder drüben. Zum reichen Mann sagt Jesus einmal in diesem Gleichnis, umschmückte und baute aus, dieser arme Lazarus, der hat hier auf dieser Erde nichts Gutes gehabt. Der hat hier auf dieser Erde nichts, worüber er lachen hätte können. Jetzt ist es sicher in Abrahams Schoß. Du aber, reicher Mann, du hast hier nur herrliche Tage gelebt, du hast dich in Purpur gekleidet und so weiter, und du hast deinen Lohn dahin. Also, wenn es dir, und ich habe eine gute Botschaft für Menschen, denen es hier auf dieser Welt schlecht geht. Wenn du das aus der Hand Gottes nimmst und mit Dankeschön umkleidest, mit Dankeschön umhüllst und mit Dank aus der Hand Gottes nimmst, dann hast du einen großen Lohn im Himmel. Wenn Jesus wiederkommt, dann heißt es, und mein Lohn kommt mit mir. In der Bibel heißt es weiter, dass diejenigen, Daniel, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, die werden leuchten wie die Sterne des Himmels. Also, wenn du im Himmel belohnt wirst, dann wirst du ohne Aufhören ernten. Und du wirst strahlen wie der Glanz des Himmels, wie die Sterne des Himmels. Lehrer, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben. Natürlich, was wird jetzt mit den anderen sein, die Leute vom Weg des Lebens abgebracht haben, wie jetzt die eine Person oder noch andere Personen auch noch dazu. Wir wundern uns manchmal. Was passiert mit den Leben? Der eine, der viele zum Heil gebracht haben, die werden strahlen, die werden glänzen. Und die anderen werden Teufel sein. Weil Jesus sagt, für einen Menschen, der ein Ärgernis einem anderen Menschen gibt, dass er vom Glauben abfällt, dem wäre besser, er wäre nie geboren. Das ist Wort Gottes. Dem wäre besser, er wäre nie geboren und so weiter. Was anderes gibt es nicht. Da wird also, wer einem dieser geringsten meiner Kinder oder meiner Brüder und so weiter, dem wäre besser, einen Mühlstein um den Hals zu hängen und dann in den Abgrund. Also, was passiert mit diesen Verführern, die Gott nicht gehorchen, die Gottes Weg nicht gehen? Das ist Gottes Sache, das müssen wir nicht dafür sorgen, aber es ist schlimm. Schlimm und traurig und dergleichen in der Welt. Manchmal fragt man sich, warum Jeremia hat diese Frage gestellt, warum ist der Frevlerweg so erfolgsgesegnet? Warum ist der Frevlerweg so erfolgsgesegnet? Du fragst dich auch manchmal, und ich habe da bei Martin Luther einen ganz schönen Satz gefunden dieser Tage, als ich über dieses Thema nachdachte. Martin Luther hat einmal gesagt, der Mensch ist ein Wesen, um das sich Gott und der Teufel streiten. Und deshalb ist es auch der Grund, warum manchmal wir Probleme haben, weil Gott und der Teufel sich um dich streiten. Gott kämpft um dich, Satan kämpft um dich. Gott kämpft um dich, Satan kämpft um dich. Und du hast jetzt es in der Hand, dich für den einen oder den anderen zu entscheiden. Und wir müssen etwas tun. Wir müssen uns entscheiden, nein, ich halte zu Gott. Auch wenn alles dagegen spricht. Auch wenn alles dagegen spricht. In der Heiligen Schrift heißt es, und Bücher werden aufgetan, also nicht nur das Buch des Lebens, sondern dass Gott es vorliest, Johannes Matthäus oder wie du auch immer heißen magst oder dein Name sein mag, dass dort die Namen verlesen werden. Nein, da heißt es, und die Bücher werden aufgetan und die Menschen werden gerichtet nach den Werken, die in diesen Büchern stehen. Also im Himmel wird Buchführung geführt und zwar exakt genau über alles, über jede Minute. Jede Sekunde deines Lebens wird Buch geführt. Schon gefährlich und schlimm. Da wird nicht nur über die Taten, die Werke, die du getan oder nicht getan hast, Buch geführt. Weißt du, nicht nur die Werke sind schlimm, die wir tun. Manchmal ist sogar viel schlimmer, das, was wir nicht tun. Und hätten tun sollen. Die Bibel sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Das ist schon gefährlich. Also belohnt. Also wir können gesegnet und belohnt werden. Und deshalb, ich bin dankbar, dass Bücher geführt werden. Und ich möchte, dass der liebe Gott sauber Buchführung über mein Leben führt. Und er führt Buchführung auch über die Motive, warum ich was getan habe. Wir werden eines Tages, wenn die Bücher aufgetan werden, entsetzt, geschockt sein. Da werden die wahren Motive, warum der so und so reagiert hat. Warum war er so hart, so grausam? Oder warum war er so nachgiebig? Und so weiter. Da wird so vieles rauskommen. Oder warum warum hat er so und so sich verhalten? Wir werden entsetzt sein, so wie meine Frau über das Buch Esther entsetzt ist. Wieso? Wir haben oft so ein falsches Bild von einem. Wir sehen nur, was vor Augen ist. Der Herr sieht aber das Herz an. Der Herr sieht dein Herz, das Innere, die Motive und die Motivation und die Hintergründe, warum du das so und so tust. Bücher werden aufgetan und dann werden die Taten und die Menschen werden Strafe oder Lohn empfangen, je nachdem. Da ist sogar ein Siegel in der Bibel, in der Offenbarung, die Seelen unter dem Altar. Die Seelen unter dem Altar. Und die liegen dort, und von der Heiligen Schrift heißt es, und sie schreien um Rache. Und der Herr sagt sogar zum Johannes, jetzt geht's noch nicht so weit, auch die noch da unten sind, die müssen noch dazukommen. Also die Seelen unter dem Altar, sogar ein Siegel. Gott hat niemand vergessen. Und wir haben sogar noch etwas, das sind die Räucherschalen dort bei diesem Siegel. Das sind die Gebete der Heiligen. Du glaubst, wir haben hier so einen Zettel aufgeschrieben, das haben wir dem lieben Gott abgegeben. Aber diese Zettel gehen nicht verloren. Keines der Zettelchen geht verloren, auch wenn ich sie verbrenne. Sie gehen nicht verloren. Die Gebete werden bei Gott festgehalten. Das sind die Gebete der Heiligen. Du glaubst manchmal, mein Gebet steigt doch nicht weiter wie bis zur Decke. Und du bist vielleicht enttäuscht, dass niemand gehört hat oder niemand erhört hat. Weißt du, es ist leicht, in einer Masse zu beten und zu sagen, lieber Gott, ich brauche 1.000 Euro. Und das hören 1.000 Leute. Und irgendwo wird einer sein, der 1.000 Euro hat und mir 1.000 Euro gibt. Aber weißt du, aber jetzt in die Kammer zu gehen, die Tür zuzumachen und sagen, lieber Gott, ich habe niemand. Die Gebete der Heiligen gehen nicht verloren. Das darf sicher sein. Dein Gebet wird erhört, auch wenn du gestorben bist. Du musst nicht mit. Weißt du, wir möchten immer miterleben, wie meine Gebete erhört werden. Mein Urgroßvater, der hat geglaubt, er und sein Haus werden gerettet werden. Und er hat nicht erlebt, dass eines seiner Kinder von 9 Kindern gerettet wurde. Nicht erlebt. Er ist gestorben, seine Frau ist gestorben, aber meine Oma hat gesagt, Opa ist so oft ins Zimmer gekommen, hat gesagt, Mutti, hier steht's, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Und es ist gewesen, aber erlebt, mit sichtbaren Augen, mit Fleisch und Blut haben sie nicht. Und deshalb, du musst vieles gar nicht erleben hier, vieles ist gar nicht für hier, vieles ist für drüben. Und deshalb, wir sind manchmal verpicht, ich möchte sofort Ergebnisse sehen. Ich habe einen lieben Bruder mal in Stuttgart gehabt, wir haben Gebetstag gehabt oder Gebetsnacht, dann steht er da, war ein bisschen klein, der war noch unter 1,50 Meter. Er hat Schuhabsätze gehabt, Hut aufgehabt, damit er ein bisschen größer ist immer. So. Und ich sehe ihn heute noch stehen, Heinz hieß er, und sage, lieber Gott, ich bete schon 7 Stunden, wann kommt die Erweckung? Wenn du 70 Stunden gebetet hast, kann man sich unterhalten. Aber 7 Stunden, was sind 7 Stunden? Nicht einmal ein halber Tag. Wann kommt die Erweckung? Und wir beten. Ihr habt schon so viel gebetet. Wann kommt das? Und dann heißt es in der Bibel, anhalten beten. Jemand hat einmal gesagt, es muss ein Jude gewesen sein, und ich denke, das können auch Christen sagen, nicht nur Juden. Er hat gesagt, wenn du die erwählte Leute brauchst, warum suchst du dir nicht jemand anders? Warum nimmst du uns immer? Wenn du auserwählte Leute brauchst, warum nimmst du uns immer wieder? Und du fragst dich, warum passiert mir das, was passiert? Eine Frage. Was bekommt man nach bestandenen Prüfungen? Ein Zeugnis, ein Diplom, eine Auszeichnung. Und mit diesem Zeugnis, mit diesem Diplom kannst du dich bewerben. Und da bekommst du eine Anstellung, da bekommst du Geld, dann hast du unter Umständen ausgesorgt. Und wo wir hier uns mittendrin befinden, zwischen Gott und dem Teufel, es geht um unser Diplom, um Geld verdienen oder Führerschein. Weißt du, ich fahre, ich weiß nicht wie viel Tausend, bestimmt schon über 1 Million von Kilometern habe ich runtergerasselt. Ich fahre und so weiter, aber einmal musste ich die Prüfung machen. Und ich habe sehr schnell geschafft, aber trotzdem habe ich beinahe bei der Prüfungsstunde, kurz in der Vorprüfungsstunde beinahe einen Unfall gebaut. Ich habe gesagt, Herr Lehrer, ich möchte lieber nochmals ein paar Mal fahren. Ich möchte ganz auf Nummer sicher gehen. Aber ich habe mein Stück Papier und du sagst ja, dieses Stück Papier, nützt es was. Aber mit diesem Stück Papier darf ich Auto fahren. Und kann mich niemand bestrafen. Und genauso ist, wenn du ein Diplom, eine Prüfung bestanden hast, egal welche. Und vielleicht hast du die erste, bist du ein paar Mal durchgefahren. Wenn ich fragen würde, wer hat Führerschein und wer hat 2-mal gemacht oder 3-mal gemacht? Nein, ich will es nicht fragen. Braucht das. Aber manche haben es ein paar Mal gemacht und die mussten ein paar Mal machen und die haben es nicht aufgegeben. Und die haben die Prüfung bestanden und die haben heute noch, fahren heute noch, auch wenn sie Unfälle gehabt haben. Alles gehört dann dazu. Nach bestandenen Prüfungen bekommen wir unser Diplom. Und das gilt auch für unser Leben. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und warum wir manchmal so viel Probleme haben, ist Lehrjahre. Als ich in meine Lehre kam, ich habe gedacht, ich bin gleich, weißt du, Werkzeugmacher und dann habe ich mir vorgestellt, was der alles macht und was der alles bastelt und was der alles so auf den Markt bringt und so weiter. Und weißt du, was erste passierte? Ich habe einen Besen in der Hand gekriegt. Und er hat gesagt, so Herr Matudis, jetzt kehren Sie. Und ich habe einige Wochen nichts anderes gemacht, wie die Werkstatt geputzt und dann Regale abgeputzt. Habe gedacht, bist du deswegen jetzt in die Lehre gegangen? Das kannst du auch zu Hause machen. Der Vater freut sich auch, wenn der Stall ausgekehrt ist. Und jetzt fremden Leuten da und dann noch so viel Lehrgeld. Damals hat man 55, später 75 Mark bekommen. Weißt du? Und das alles, und das nennt man Lehre. Und dann triezen sie. Junge, hol Brotzeit. Ich werde es nie vergessen, verstehst du? So viel Demütigungen einstecken müssen als Lehrling. Brutzeit holen und dann aufschreiben und wie du hast was falsch gebracht, musst wieder zurückbringen und dann wieder umtauschen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre und wir denken auch jetzt, wir sind Kinder Gottes, Herrenjahre. Hör mit diesem Blödsinn auf, das gibt's nicht. Das sind Lehrjahre, Bruder und Schwester, Kirche putzen, Gemeinde putzen. Die Frage ist, wo stehst du heute geistlich? Wo stehst du heute geistlich? Und dann kommen die Gesellenjahre. Und ich habe gedacht, wenn ich einmal ausgelernt habe, das war für mich mein Problem. Ich habe gesagt, ich will nicht in dem blauen Anton da rumlaufen. Ich will mit Krawatte und Anzug beim Beruf ausüben. Dann habe ich Buchhalter umgeschult. Da habe ich gesagt, nee, also diese Drecksarbeit, das ist, sobald ich fertig bin. Und weißt du, umgelernt und dann habe ich nur den Zahlen zu sitzen, das war auch wieder nicht die Befriedigung für mein Leben. Nur zu rechnen und nur aufzuschreiben, wie viel die Leute ausgeben und einnehmen oder verkaufen oder was das war. Da habe ich beim Gaststätten- und Hotelverlag da gearbeitet und Buchhalter da rumgespielt. Also da habe ich gesagt, nee, danke. Dann, ich bin so froh, dass Gott mich als Prediger nachher berufen hat. Aber jetzt denkst du, ja, ist wunderbar, aber das sind auch keine Jahre. Ich wünsche es niemand. Da bin ich lieber Klempner und repariere Dachrinnen. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig. Weißt du, und es ist so wichtig, wenn du in der Lehre gut gewesen bist, dann wirst du von der Firma übernommen. Und dann kannst du weiter aufbauen als Geselle. Und dann als Letztes, und das Letzte ist das Wichtigste, Meisterprüfung. Und ich weiß nicht, wie viele von euch Meisterprüfung gemacht haben in irgendeinem Fach. Meisterprüfung ist kein Vergnügen. Da wird noch mehr gebüffelt als in den Lehrjahren. Da wird es dann theoretisch. Und erst dann, wenn du deine Meisterprüfung hast, dann bist du mehr als der Lehrling. Dann bist du mehr als der Geselle. Dann hast du das letzte Wort. Oder hast was zu sagen und zu melden. Meister. Sind wir schon Meister? Eigentlich sagt die Bibel, ihr solltet schon Meister der Schrift sein. Aber sind wir das schon? Nach 30, 40 Jahren Christsein sollten wir das sein. Und so weiter. Lehrling wird anders bezahlt als der Meister, anders behandelt als der Meister. Der Geselle wird anders behandelt als der Meister und anders bezahlt als der Meister und so weiter. Deshalb ist so wichtig, diese Meisterprüfung, auf die sollten wir anstreben. Und alles andere nur so Zwischenstationen betrachten und sehen. Also die Frage ist, wo stehst du geistlich? Was musste so ein Hiob durchmachen? Und von ihm heißt, er war ein rechtschaffener Mann. Und die Frage, die mich heute Morgen bewegt ist, wie entschädigt Gott die Seinen, die Lehrjahre, Gesellenjahre durchhalten und dann noch schließlich bis zur Meisterprüfung kommen. Und Gott fragt jetzt den Hiob. Hiob hat schwere Fragen an Gott. Und vielleicht hast du auch solche schwere Fragen an Gott. Warte nicht, bis du im Himmel bist, die kannst du auch jetzt schon stellen und dann kriegst du auch die Antwort von Gott. Aber eine interessante Antwort, was der Hiob bekommen hat. Und Gott fragt ihn, wer bist du? Wer bist du, Hiob, dass du meinen Plan anzweifelst und von Dingen redest, die du nicht verstehst? Wer bist du? Schon eine Bedienung. Wo warst du denn, als ich die Erde machte und die Erde im Nichts aufhängte? Wo warst du? Wer bist du? Verstehst du die Pläne, die Absichten Gottes für dein Leben? Siehst du den Zusammenhang? Siehst du den Sinn? Und wenn du das nicht siehst von Gottes Warte aus, erscheint dir alles sinnlos. Wenn du die Dinge des Lebens nicht mit den Augen der Ewigkeit betrachtest, ist das alles sinnlos. Dann kannst du Prediger durchlesen, auswendig lernen und sagen, das ist meine Bibel. Wer bist du, dass du den Plan Gottes anzweifelst? Die Wege Gottes anzweifelst? Die Führung Gottes? Weißt du, ich bin manchmal stelle ich mir die Frage, weißt du, da kommen die Leute und sagen, drüben ist es mal passiert, da kommt eine Frau, Bruder, man tut es, der Herr hat mir gezeigt, das ist der Platz, wo Gott mich haben will. Ich habe mich gefreut, dass Gott den Leuten zeigt, aber die Leute, die zu mir kommen und sagen, der Herr hat mir gezeigt, glaube ich sowieso keinen Schmarrn, kein Gramm. Weißt du, da muss mir auch zeigen, dass die dazugehören. Aber weißt du, so Feuer und Flamme, ich gehöre dazu. 3 Wochen später war die weg. Habe ich die mal unterwegs getroffen, in einer Veranstaltung irgendwo im der Friedrichstraße, dann sagt, der Herr hat mich woanders hingeführt. Diese Frau war 3 oder 4 Mal bei mir in der Gemeinde und immer, jedes Mal hat der Herr ihr gezeigt. Weißt du, Gott ist kein Hampelmann, der einmal so zeigt, morgen so und übermorgen wieder das andere. Weißt du, Gott ist interessiert, dass er kontinuierlich die Sache geht. Weißt du, ich kann auch nicht hergehen, ja, weißt du, Familie Matur, das gefällt mir nicht. Ich möchte zur Familie Kitrovic. Die haben so ein schönes Auto und einen Sportwagen und so weiter. oder die haben keine Kinder, aber bei mir sind schon 7 Kinder, ich sage das ja mal so und so weiter, da bin ich anders behandelt. Und da, weißt du, du bist in eine Familie hineingeboren und aus der Familie kommst du nur raus, wenn du gestorben bist oder heiratest. Nur so. Ist es nicht so? Kannst dich wenden, wie du willst. Und deshalb, Geschwister, ist so wichtig. Was bringt es mir? Was bringt es mir? Wenn deine Beerdigung stattfindet, wer wird an deinem Sarg stehen? Die ganzen vielen Hampelmänner? Deine Familie höchstens. Deine Familie ist, was an dir bis zum Schluss bleibt. Deshalb habe ich gestern gesagt, was wahre Freundschaft ist, was wahre Freunde ist. Und du brauchst Leute, auf die du bauen kannst. Und zwar in dick und dünn. In Krisenzeiten. Wie auch immer. Du brauchst Menschen, auf die du dich verlassen kannst, die mit dir ja durchs Feuer gehen. Viele grapschen nach den Sternen und möchten was ganz Großes. Und wissen nicht, dass das Nächste da so nahe liegt, das Schöne, das Gute so nahe liegt. Es ist so wichtig, dass wir in unserem Leben die Hausaufgaben machen. Lehrjahre. Willst du Lehrling sein? Ich frage mich manchmal, ich habe mich selber bei Gott schon gefragt, lieber Gott, wann habe ich es ausgelernt? Ich möchte irgendwann mal den Punkt in meinem Leben erreichen, wo ich sagen kann, so wie die, lebenssatt. Nicht lebensmüde, lebenssatt. Jetzt habe ich alles. Aber es ist das Verrückte. Ich schlage meine Bibel auf und ich finde wieder was Neues. Und das wurmt, jetzt will ich wieder was entdecken oder irgendeine andere Sachen. Das interessiert mich plötzlich und juckt und reizt mich wieder und fordert mich heraus und so weiter. Ich dachte, ich wüsste schon. Aber je mehr ich davon denke, dass ich wüsste, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Aber was ist das? Wie entschädigt Gott die Seinen? Und ich habe eines festgestellt, zur Ruhe kommen. Gott will uns zur Ruhe geben, nicht dieses ganze Flatterhafte, das Hin- und Herspringen. Und unsere Welt ist voller Flüchtlinge, auch geistlichen Flüchtlinge. Und diese geistlichen Flüchtlinge, jedes Mal, wenn du irgendwo ein Land verlässt, verarmst du. Du musst das alles zurücklassen, deine Freunde zurücklassen, jeder Umzug. Als ich jetzt bei meinem Schwiegersohn war, habe ich meinem Schwiegersohn gesagt, Christian, du kannst alles machen, aber wohne an dem Ort, solange deine Kinder in die Schule gehen, bleib da. Dieses ganze Umschulen, das ganze Schulenwechsel, Freundschaftswechsel, Kinder und so weiter, du schadest den Kindern nur, wenn dieses ständige Umziehen, die brauchen, müssen sich wieder auf neue Personen hinstellen, neue Erzieher, neue Umgebung, und so weiter. Dieses ständige Umziehen macht einen krank und kaputt. Und dieses ständige Wechseln, das gilt für alle Bereiche des Lebens. Hausaufgaben machen. Das ist für das Leben so wichtig. Zur Ruhe kommen. Halt in Gott bekommen. Das hat Resultate. Das bringt Resultate. Und ich bin überzeugt, dass Gott nirgendwo zu finden ist, außer hier. Die Juden sagen, da fragt einer den anderen Rabbi, wo ist der Mittelpunkt der Erde? Dann sagt er hier. Genau hier ist der Mittelpunkt der Erde. Da, wo du stehst, ist der Mittelpunkt der Erde. Da, wo du stehst, ist die Gegenwart Gottes. Nur da, nicht woanders. Da, wo du stehst, ist das Land, das Gott dir geben will. Die Bibel sagt, worauf sich dein Fuß setzen wird, das Land gehört dir. Hier. Und renn nicht woanders. Und mein Vater hat gesagt, Johannes, renn nicht woanders. Such nicht woanders Hilfe und Halt und so weiter. Weißt du, die erzählen dir, woanders lecken Kälber den Honig. Bauer war er natürlich, mein Vater. Aber weißt du, die kochen alle mit Wasser. Renn nicht woanders. Und denkst, woanders ist wohin. Und da kommst du, da bist 3 Wochen dort oder 4 Wochen dort. Und du merkst, Mensch, puh, der Mensch ist noch schlimmer als da, wo ich gestern war. Und du wirst beunruhigt. Aber wie gehe ich damit um? Wie belohnt Gott die Seinen? Ich bin immer noch nicht beim Thema. Und ich sollte Amen sagen. Bert Brecht erzählt eine Geschichte von einem Blinden. Es war ein einfacher Mann, lebte 30 Jahre lang gut und ohne Ausschweifung und wird dann plötzlich an einem einzigen Tag blind. Und er gerät in eine soziale Isolation, kommt in eine Blindenanstalt und begeht in der Blindenanstalt Selbstmord. Er hat aus dem Hiob eine Geschichte genommen, hat Hiob sehr gut verarbeitet. Und er will sein Schicksal nicht demütig ertragen, so wie Brecht dort erzählt, fand sich damit nicht ab. Ihm war Unrecht geschehen, hat er sich gedacht. Er war blind geworden, unschuldig blind sogar. Und dann kommt Brecht zu dem Ergebnis, er wollte Gott nicht verzeihen, dass Gott ihn so plötzlich blind werden ließ. Warum ließ er mich blind werden? Also die Geschichte von Brecht hier. Und wir müssen uns mit unseren Problemen auseinandersetzen. Warum ließ Gott das und das und das zu? Und dann kommt diese Antwort. Wer bist du, Mensch, dass du meinen Plan anzweifelst und von Dingen redest, die du nicht verstehst? Wir reden so oft von Dingen, die wir nicht verstehen. Kein Durchblick. Wir sehen das Ziel, das Ende noch nicht. Warum das alles? Und wir fragen, warum, warum? Unser Leben ist so voller Warum. Ein Prediger, ein Mann Gottes hat einmal gesagt, hört auf zu fragen, warum, sagt darum. Verändert nur den Anfangsbuchstaben. Und dann habt ihr einen ganz anderen Sinn. Nicht warum, 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 sondern darum. Und während wir mal gebetet haben in einer Gebetsversammlung, hat Gott mir ein Bild gezeigt. Ihr habt einfach lauter Fragezeichen gesehen. Lauter Fragezeichen, alles Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und dann sage ich, Herr, wir alle sind ein Fragezeichen. Und angefangen über das Fragezeichen zu meditieren und nachzudenken. Und dann sagt Gott, streck die Fragezeichen. Mach aus dem Fragezeichen Ausrufezeichen. Darum! Und Hiob könnte unser Zeitgenosse hier sein, mit diesen vielen Fragen, warum? Dieses nicht begreifen können, die Spur Gottes nicht sehen können in seinem Leben, die hat er irgendwo verloren. Irre an Gott geworden. Warum? Aber darum. Und dann lesen wir, ich hatte von dir nur von Hören und Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Wenn du zum Glauben an Jesus Christus kommst, bist du ein Theoretiker. Ja, alles verstandesmäßig. Wir so viel lernen wie nur möglich, so viel aufsaugen wie nur möglich. Aber dann kommt die nächste Stufe, diese Gesellenjahre. Es geht in die Tiefe. Es geht in die Tiefe. Aber das ist auch noch nicht fertig. Und dann kommt erst die Meisterprüfung. In der Zeit, also die Dinge in deinem Leben passieren, wo es alles zu viel ist, da schaust du auf Menschen, wie geht's denen, guck mal, wie geht's den Gottlosen so gut? Den Frevlern? Und du fängst an zu begründen, und das ist jetzt meine Erkenntnis und Erfahrung. Je mehr ich versucht habe zu begründen, desto tiefer bin ich in den Abgrund gefallen. Desto mehr haben sich die Abgründe getan, desto weniger habe ich plötzlich verstanden. Je mehr ich versuchte zu begründen, darum, deswegen, deshalb. Da fing ich an sogar manchmal an manchen Punkten zu murren und zu sagen, Gott, warum lässt du das alles zu? Warum verhinderst du dich? Du hättest ja verhindern können. Wer bist du, dass du meinen Plan anzweifelst und von Dingen redest, die du nicht verstehst? Wo warst du, als die Erde gemacht worden ist? Machen Sprung im Alten Testament noch. Da ist Abraham. Und von ihm heißt es, Gott sagt zu Abraham, ich bin dein großer Lohn. Ich bin dein Schild und ein großer, sogar eine Übersetzung sagt, ein sehr großer Lohn bin ich für dich, Abraham. Komm nachher noch auf diese Stelle. Bin noch ein sehr großer Lohn. In Köln, an der Wand, in einem Keller, wo einige 100 Juden überlebt haben in der Nazi-Zeit, da ist an der Wand ein Spruch gekritzelt worden von irgendjemand, einem Philosophen wahrscheinlich, oder der einfach philosophiert hat unten im Keller, während der Verfolgungszeit in der Nazi-Periode. Da heißt es, dieser Satz, ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. In diesem Kölner Keller. In diesem Verlies. Und das ist auch so ein Buch Hiob, ein Skandal eigentlich im Alten Testament. Aber sich durchzuringen, ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt und die Sonne nicht scheint und seine Liebe nicht fühle. Das ist die Leidenschaft des Gläubigen. Wiesel hat einmal gesagt, Jude, der die Herrscher da gejagt hat aus dem Dritten Reich, über den Hiob hat er da sich Gedanken gemacht. Er sagt, dieser Hiob, das war keine typisch jüdische Gestalt. Hiob war kein Jude. Also absolut hat von Judentum nichts gewusst. Aber dennoch so eine herausragende Persönlichkeit in der Bibel oder eine große Bedeutung in der Bibel. Und dann zieht Wiesel diese Konsequenz aus dem Buch Hiob. Falls Hiob kein Jude war, dann wird er ein Jude. Finde ich großartig. Nach dem, was er alles durchlebt und durchgemacht hat, wenn er vorher nicht gläubig war, nicht gerecht war, nicht heilig war, jetzt wird er heilig aber. Und jetzt vertraut er Gott. Bisher habe ich von dir nur von Hören und Sagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt ist er bekehrt. Jetzt bekommt sein Leben Tiefgang. Jetzt lernt er den verborgenen Gott kennen auf einer ganz anderen und ungewöhnlichen Art und Weise.
du entdeckst den verborgenen Gott. Du piepst bis jetzt, aber plötzlich kannst du auch richtig sprechen, richtig singen, richtig Gott loben und preisen. Wie lernt man Gott kennen? Amos, oder in Amos sagt der Prophet Amos sagt es, suchet mich, so werdet ihr leben. Suchet mich, so werdet ihr leben. Wenn ich jemand im Wald suche, dann wird er nicht auf den Boden Laub gucken, sondern wird sagen, hallo, wo seid ihr denn? Und dann rufe ich nach einem bestimmten Namen. Und wenn der mich hört, meldet er sich mit Sicherheit, wenn ich jemanden verloren habe. Wir haben Gott verloren und wir müssen in den Wald hineinrufen. Herr Gott Allmächtiger, wo sind Sie denn? Du hast Gott verloren. Du brauchst Gott. Lass uns ganz ehrlich sein. Du kannst Prophet sein. Du kannst Gott verlieren. Ich denke nur an Elisa und so weiter, als der Elia ihn verlassen hat. Dann steht er am Jordan, nimmt seinen Mantel, rollt zusammen und dann hebt er die Hand hoch und dann hörst du das Gebet eines Gläubigen, Ungläubigen, eines Verlassenen, eines einsamen Menschen, wie du den Mann auch jetzt nehmen möchtest. Wo ist der Gott Elias? Und schlägt in den Jordan. Er nimmt das Wort Gottes bar und sagt, wo ist der Gott der Bibel? Wo ist der Gott des Moses? Wo ist er? Und wie Esther komme ich um. Ich schlag und dann passiert das Wunder, dass der Jordan sich teilt und dass er trockenen Fußes hindurchgeht. Wo ist der Gott der Bibel? Du hast Gebetsanliegen abgegeben, aber du solltest die nächste Stufe deines geistlichen Lebens, deiner geistlichen Entwicklung übergeben und sagen, wo ist der Gott, der Jona gerettet hat, ans Land gebracht hat, der Abraham geholfen hat und Nachkommenschaft im hohen Alter verschafft hat? Wo ist der Gott, wo die Kinder Israel führte und versorgt in der Wüste? Wo ist der Gott der Bibel? Wir suchen den Gott der Bibel. Nicht der Christen oder der Religionen. Den Gott der Bibel müssen wir wiederfinden. Den Gott des Herrn Jesus Christus, unseres Vaters, oder den Vater des Herrn Jesus Christus. Diesen Gott müssen wir finden. Wo bleibt Gott nur? Sucht mich, sagt er. Wo bleibt das Recht, fragst du dich? Wo bleibt die Ordnung? Wo bleibt das Gesetz? Gott sagt, sucht mich. Fang an, mich zu suchen. In 1. Mose 15, Vers 1 und folgende Verse, lese ich die Geschichte von Abraham. Nach diesen Geschichten, nachdem du alles jetzt gehört hast, vergiss jetzt alles. Punkt. Wir gehen weiter. Nach diesen Geschichten begab sich dass Gott zum Abraham das Wort des Herrn erging in einer Offenbarung. Gott sagte zu ihm, fürchte dich nicht, 1. Mose 15. Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Das hörst du unseren Bruder Abraham. Vater Abraham, Abraham aber sprach, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Was kannst du mir schon geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Für was habe ich eigentlich gelebt? Du fragst dich, lebe ich umsonst, arbeite ich umsonst? Wer kriegt das alles, was ich mir gespart habe oder erwirtschaftet habe oder gesammelt habe? Der wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der, der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh zum Himmel und zähl die Sterne, kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und dann heißt es, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Du siehst nichts, fühlst nichts, hast nichts. Gott sagt, rausgehen, schau die Sterne an. Du solltest mal abends mal Spaziergang machen. Mal so, wo keine Neonlichter, wo keine Stadtlichter sind. Und mal in die Dunkel hineinschauen und sagen, Gott, jeder Stern ist eine Verheißung für mich. Jeder Stern, der rüberfunkelt aus der Ewigkeit von Jahrmillionen, ist eine Botschaft für mich. Du bist treu. So zahlreich wie Sterne am Himmel, so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und dann in 1. Mose 22, 1 noch. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm Abraham und er antwortete, hier bin ich. Das ging natürlich jetzt wieder um die Opferung des Isaaks. Das, was er im Glauben empfangen hat, soll jetzt wieder Gott abgeben. Und interessant ist hier irgendwie nur diese Passage, ich bin dein Lohn und dein Schild und dein sehr großer Lohn. Gott belohnt einen Menschen mit sich selbst. Ich bin dein Lohn. Wenn du heute auf Zahltag wartest, vergiss es. Mit diesem Zahltag wird's nicht viel werden. Gott hat kein Geld. Gott ist ein, was ist Gott?
Weißt du, der kann dir ein paar gute Sachen geben. Leute sollen aufhören, Gott anzubetteln. Gott hat nichts. Wenn Gott sich einem was gibt, dann ist es, er gibt sich selbst. Er gab seinen Sohn, er gab den Heiligen Geist oder er gibt sich selbst. Ich bin dein Lohn. Ich bin dein Schild. Ich bin deine Kraft. Ich bin deine Hilfe. Du, wenn Gott dich belohnt, belohnt er mit sich selbst. Ich erzähle euch diese Geschichte von den Prinzen und Prinzessinnen. Weißt du, ich will dich Prinz haben. Geschwister, wir sollten aufhören, Gott anzubetteln und sagen, das und das und das. Dich will ich haben, Herr. Und in der Bibel heißt es, wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr. Paulus sagt, auch auf dass ich Christus gewinne. Das ist Gottes Lohn, was er uns gibt. Wenn ich dich habe, wenn du Gott hast, ich bin dein Lohn. Du musst dann nicht mehr sich für anderes interessieren. Er ersetzt, erfüllt alles, wenn du ihn hast. Gott auf deiner Seite, bist du im Vorteil. Kannst du Amen sagen? Gott auf deiner Seite, ich bin dein Schild, ich bin deine große Belohnung. Gott selbst ist deine Entschädigung. Halleluja. Das ist meine Erkenntnis, die ich bei diesem Studium gewonnen habe. Ich brauche nicht Geld oder großen Zahltag oder so. Ich werde durch Gott entschädigt. Und wir werden sehen, wie er ist. Wir werden den Vater sehen. Gott stellt, oder die Entschädigung, die Gott mir dann gibt, wenn ich ihn habe, der Urzustand wird wiederhergestellt. Gott stellt den Himmel wieder um mich herum her, da ist die Luft wieder sauber, da ist alles wieder vollkommen, wieder rein und edel. Gott bringt alles zurück, was der Teufel mir gestohlen hat, und der Teufel muss schön brav. Leute, es wird so ein Fest für mich sein, ich werde mit dem Teufel so viel Spaß haben in der Ewigkeit. Du, und er wird kommen und dann wird der Engel Gabriel noch da stehen. Ist das wirklich alles, was du ihm geklaut hast? Und er wird sagen, ja, da habe ich auch noch was im Keller. Und er wird alles ausräumen und mir schön meine Sachen. Und ich werde sagen, Mensch, ich wusste gar nicht, dass ich das auch noch hatte. Dass ich auch das aufgegeben habe und dafür auch noch kein Dankeschön bekommen habe. Er wird alles zurückgeben und zwar siebenfach erstatten. Wir haben, so ich jemanden betrogen habe, so gebe ich viermal zurück, heißt es in der Bibel, beim Zachäus. Also das schon, der Mensch muss siebenmal zurückgeben und der Teufel muss viermal zurückgeben und der Teufel muss siebenmal zurückgeben, was er gestohlen hat. Du dienst Gott nicht umsonst. Gott führt über alles Buch. Und bevor die Kinder Israel aus Ägypten auszogen, hat Gott gesagt, geh zu den Ägyptern und sag, die brauchen ein bisschen Gold und ein bisschen Silber und ein bisschen das und ein bisschen das. Und die haben willig alles ausgeliefert. Nehmt mit, das könnt ihr alles haben. Und so hat Gott die Israeliten damals auf wunderbare Art und Weise entschädigt, als sie aus dieser Welt gingen, oder aus Ägypten gingen. Aber noch viel mehr will Gott uns mit sich selbst entschädigen. Seine Gegenwart, seine Herrlichkeit. Und das ist eine Entschädigung. Weißt du, da im Himmel, jetzt habe ich Handys noch für alles und so ein Clippers da und so weiter. Aber im Himmel, da werde ich nur mit den Augen zwinkern und da wird bedient, da wird alles gebracht. Weißt, die Herrlichkeit Gottes, da am Thron Gottes geht's ganz anders zu als an den Thronen dieser Welt. Dort ist Herrlichkeit. Was die Menschen haben, ist nur ein dunkler Schatten von der Herrlichkeit. Dort ist alles im Licht, dort ist alles vollkommen. So, Gott wird dich entschädigt und unser Lohn wird groß sein. In Psalm 94, 19 heißt es, ein Kind Gottes wird Trost haben. Gott wird abwischen alle unsere Tränen. Offenbarung. Aber in Psalm 94 heißt es, ich hatte viele Bekümmernisse in meinem Herzen, aber deine Tröstungen ergötzen meine Seele. Deine Tröstungen ergötzen meine Seele. Gott wird abwischen alle unsere Tränen. Das ist in der Offenbarung. Halleluja. Die mit Tränen sehen oder in Zeit der Not sehen, werden mit Freuden ernten. Ein anderer Spruch. Und so weiter. Wir werden entschädigt. Mit Freuden werden wir ernten. Und das Ernten der Bibel, das Ernten im gelobten Land, wo Milch und Honig fließt, das Land, wo Milch und Honig fließt, ist nicht Kanaan. Leute, lasst euch da nicht bluffen. Das Land, wo Milch und Honig fließt, ist, dort ist noch nie Honig und noch nie Milch geflossen. Noch nie. Und die haben diesen Zustand von dem, was Gott Israel verheißen hat, ein Land, wo Milch und Honig fließt, nie und nimmer erreicht. Genauso wenig, wie sie die Grenzen des verheißenen Landes nie erreicht haben und nie ausgeschöpft haben, von Euphrat bis zum Nil. Also, das ist etwas Ewiges, was Geistliches, was Bleibendes. Das ist was wir erst im Himmel bei Jesus Christus haben werden, wo Milch und Honig fließt. Da kommst du auf den Geschmack. Da kommst du in die Fülle. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Wenn der Herr wenn ich da weiterlese im Wort Gottes, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, werden sie sein wie die Träumenden. Ah, wo bin ich? Wo bin ich? Kneif mich. Wo bin ich denn? Wenn der Herr die Erlösten Zions, die Gefangenen Zions erlösen wird, werden sie sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens sein und unsere Zunge voll Rühmens. Und dann Psalm 94, 19 noch weiter. Bei der Menge meiner Gedanken in meinem Innern erfüllen deine Tröstungen meine Seele mit Wonne. Ist das nicht eine Entschädigung? Mit Wonne. Als wenn du im Sonnenschein sitzen würdest und Sonnenbad nehmen würdest, so mit Wonne erfüllst du. Viele hoffen auf eine Entlohnung im Diesseits. Aber weißt du, Gott sagt dort, warte mal, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und dergleichen. Wir werden entschädigt durch unsere Erlösung. Ich bin noch nicht erlöst. Ich habe Sündenvergebung, bin Kind Gottes, mein Name steht im Buch des Lebens. All das, ich bin wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Aber die völlige Erlösung und Darstellung der Kinder Gottes, wenn ich nach Hause komme und dann vor dem Thron Gottes vorgelassen werde, dann werde ich das Reich einnehmen. Du warst über wenigem treu, über zwei Städte. Aber jetzt kriegst du vier. Du kriegst immer das Doppelte. Also wenn Gott dich entschädigt, du bekommst immer das Doppelte. Der andere hat fünf Städte gehabt, der kriegt zehn Städte. Weißt du, und du hast zehn Städte gehabt, du kriegst 20 Städte. Du wirst immer das Doppelte entlohnt. Gott entlohnt dich doppelt. Immer was du zusätzlich für ihn gemacht hast, wo keinen Dank bekommen hast und so weiter, da entlohnt er dich, er entschädigt dich. Und wie wird er dich entschädigen? Durch die ewige Existenz in der Herrlichkeit Gottes, das ist so eine Entschädigung, das kannst du nicht kaufen. Jesus sagt, ihr werdet hundertfältig wiederbekommen und das ewige Leben dazu. Kannst nicht kaufen. Es gibt Dinge, die man kann es nicht mit Geld kaufen. Du kannst Sex für Geld kaufen, aber nicht Liebe, nicht Glück, nicht Geborgenheit, das kannst du nicht kaufen. Du kannst dich absichern, kannst Versicherung abschließen, so viel du willst, aber diese absolute Sicherheit gibt es hier auf dieser Erde nicht. Aber dort wirst du entschädigt mit der Erlösung von allem Bösen. Du wirst keinen Teufel mehr riechen. Du wirst nicht nur sehen, sondern auch nicht mehr riechen. Und dort wird alles Bestand sein, dort wird alles ewig sein, dort wird alles bleibend sein, dort wird alles, ja. Wir werden entschädigt nach der Bibel, gibt es sogar, wir werden die gewissen Gnaden Davids haben. So was Blödes, Martin Luther Deutsch. Also so schweres, so, man kann sich die Zunge fast abbrechen. Die gewissen Gnaden Davids, so steht es in der Bibel. Damit werden wir gesegnet. Die Erlösten werden mit den gewissen Gnaden Davids. Ich bin gestolpert, als ich das gelesen habe, diese gewissen Gnaden Davids. Habe ich gesagt, was ist das? Gewissen Gnaden Davids. Wir werden gesegnet mit den gewissen Gnaden Davids. Was denkst du, was das sein könnte? Diese gewissen Gnaden Davids. David war das achte Kind, vergessen, übersehen, draußen auf dem Feld, als zu der Salbung kam. Und so weiter. Und der Herr hat ihn vom Feld geholt, der Herr hat ihn zum König gemacht, hat es nicht verdient, hat den Herrn geliebt, hat die Psalmen gedichtet. Und einer der schönsten Psalmen ist draußen bei den Schafen, in Psalm 23, aber keine Anerkennung. Kein Mensch gesungen diesen Psalm, keiner hat ihm zugehört und so weiter. Und dann ruft immer die Starken, die Großen und die Intelligenten, immer die wurden gerufen, aber der arme achte David wurde, das achte Kind wurde nicht gerufen. Und Gott ruft ihn, David, bringt ihn. Und dann sagt der Heilige Geist zum Prophet Samuel, dies ist es. Diese gewissen Gnaden Davids, das ist also diese Belohnung, du wirst entschädigt. Die anderen wissen gar nicht, was in dir drin steckt. Die anderen haben keine Ahnung, zu was du fähig bist. Die anderen, du wirst geholt und du bekommst diese gewissen Gnaden Gottes. Du, ich sag euch eines, Geschwister, wenn wir einmal am Thron Gottes sind, da kommen Sachen raus, da werden wir verblüfft sein. Nicht nur im Negativen. Das Negative wird Gott zudecken. Die Liebe deckt der Sünde Mengen zu. Aber das ist nicht wichtig. Aber das ist noch vom alten Leben, vom früher. Das ist noch so Muttermal da von früher. Das vergessen wir, diesen schwarzen Fleck. Aber diese gewissen Gnaden Davids. Gott selbst ist unser Lohn. Und ich bin sein Schild, sagt Gott zu Abraham. Ich bin dein Schild. Gott schirmt dich ab. Plötzlich bist du abgeschirmt. Bodyguards hast ringsherum. Wer Gott zum Freund hat, der hat Gottes Schutz auf seiner Seite. Wer Gott dient, dient Gott nicht umsonst. Der wird abgeschirmt. Mein Lohn, oder ist er unser Gott? Dein Schutz, deine Sicherheit ich kann zeitlich nicht mehr alles streifen, aber ich nehme auch ganz schnell 2. Könige 6, Vers 16, da ist Elisa in Dothan und so weiter. Da ist der Mann, das sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und du schreist vielleicht aus, du mein Herr, mein Herr, mein Herr. Aber Gott sagt hier durch den Propheten Elisa, fürchte dich nicht, denn mehr sind derer, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Fürchte dich nicht. Das ist Gottes Lohn, dass Gott dich abschirmt und sagt, hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Du lernst nicht umsonst, du lernst nicht vergeblich und so weiter. Ich bin dein Vorteil und ich mache dabei das Beste draus. Wer Gott wirklich vertraut in seinem Leben, wer wirklich auf Gott baut, der lebt in abgesicherten Grenzen. Da kann nicht zu weit gehen. Selbst wenn du gehen möchtest, klopft Gott dir auf die Finger. Und sagt, stopp, hier sollen sich deine Wellen legen, hier soll es ruhig werden. Gott, wenn du Kind Gottes bist, du hast jetzt schon die Führung Gottes in deinem Leben und zwar ganz sicher. Es gibt Leute, die haben Probleme mit der Führung Gottes, aber ich sage, das ist so. Gott führt uns. Und zwar manchmal ganz anders, als du denkst. Du siehst nur das Gegenteil jetzt, aber sieh die Vorteile, die Gott dir schenkt. Noch ganz schnell ein paar Gedanken. Paulus sagt, ich habe Glauben gehalten, den Lauf vollendet und mir ist die Krone des Lebens beigelegt. Und nicht nur mir, sondern auch allen, die auf seine Erscheinung warten. Die Krone des ewigen Lebens ist beigelegt. Ich habe Glauben gehalten, Lauf vollendet und auf mich wartet die Krone. Du wirst entschädigt mit der Krone. Gewaltig. Halleluja. Da sieht man dein Scheitel nicht mehr, deine Glatze nicht mehr, die grauen Haare sieht man nicht mehr, sieht man gar nichts mehr. Wir werden mit der Krone des Lebens belohnt. Aber was trage ich jetzt? Schau mich an. Soll ich sagen, was ich trage? Die Dornenkrone. Schau dich an im Spiegel, was du trägst. Die Dornenkrone. Der Heiland hat es getragen. Deine Dornenkrone, die trägst du. Aber als ich so gebetet habe, habe ich gesagt, lieber Gott, ich möchte Krone haben. Und mir ist beigelegt, die Krone des ewigen Lebens, hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Und ich möchte euch das weitergeben, was Gott mir gesagt hat. Der Herr hat zu mir gesagt, Johannes, deine Dornenkrone ist nur eine Attrappe. Ich muss dir die Dornenkrone verpassen, denn ich werde meine edle, juwelenbestückte Krone nicht auf diese schmutzige, dreckige Erde schicken. Die Dornenkrone. Alle, die Gott vertrauen, die haben alle ein Happy End irgendwo. Und dann hat Gott mir das Bild von Josef gezeigt, dem Patriarchen. Er sagt, guck diesen Mann an. Der hat einen Traum gehabt. Der wird König sein. Der wird die Krone des Lebens haben. Der wird Herr, großer, mächtiger Herr sein. Aber was ist er? Seinen eigenen Brüder verkauft nach Ägypten. Dornenkrone. Der Mann ist nichts erspart geblieben. Und Gott hat zu mir auch gesagt, uns bleibt nichts erspart. Gemeinde hier in Deutschland, hier in Berlin, uns bleibt nichts erspart. Und er wird sich oft gefragt haben, dieser Bruder Josef, was habe ich verbrochen, dass meine Brüder mich so verkaufen, so gehässig und gemein und böse zu mir sind? Warum? Und dann hat der Herr gesagt, darum, für die Krone. Du lebst für die Krone. Die Krone. Er ist Gott nicht aus der Schule gelaufen. Das ist ganz arg wichtig. Verkürze nicht deinen Weg. Nimm keine Abkürzung, das zahlt sich nicht aus. Kompromisse zahlen sich nicht aus, nimm das sehr ernst. Er hat nichts übersprungen. Weißt du, und dann geht er ins Gefängnis. Und ich sage, unser Gefängnis heutzutage sind Luxus-Apartments. Aber die Gefängnisse damals waren Verliese, gestunken, Ratten, Ungeziefer. Und wenn du keine Verwandte hast, hat dich niemand versorgt, konntest verrecken, niemand hat deine Wäsche gewaschen. Wenn man niemand hatte, keiner kümmerte sich für einen. So war Josef, Mutterseelen allein. Aber da heißt es, der Herr war mit Josef. Lass uns das zusammen sagen. Der Herr war mit Josef. Der Herr war mit Josef. Und das ist so ein Bild auf den Menschen. Und er blieb Gott treu. Im Psalm 105, Vers 17, da heißt es, da schickte er ihnen jemand voraus. Das war der Josef. Josef wurde als Sklave verkauft, man zwängte seine Füße in eiserne Fesseln, einen eisernen Ring umschloss seinen Hals, bis dann seine Voraussage sich erfüllte und das Wort des Herrn seine Unschuld erwies. Sehr drastisch ist das, sehr hart. Einen eisernen Ring umschloss seinen Hals, bis dann seine Voraussage, sein Traum sich erfüllt und das Wort des Herrn seine Unschuld bewies. Deine Belohnung ist, dass der Tag kommt und deine Unschuld dir bewiesen wird. Dass du gar nicht schuld bist für das, wo man dich Schuld anschreitet. Josefs Traum erfüllte sich. Und ich sagte, es lohnt sich, Geschwister, es lohnt sich, treu zu sein bis zuletzt. Und wir werden ein Lied nachher singen. Ich hoffe, dass es klappt. Es lohnt sich. Josefs Traum erfüllte sich anders, als er gedacht hatte, anders, als er sich vorstellte, anders, als er geplant hatte, anders, als sein Vater gedacht hatte und sich gewünscht hatte, nicht im schönen Gewand und so weiter, jetzt wird er langsam König, ich muss den hochpäppeln, anders, als seine Brüder sich vorgestellt haben. Josefs Traum erfüllte sich. Das ist die Belohnung Gottes. Bis Gott seine Unschuld bewies und sich das Wort des Herrn an ihm erfüllte. Jetzt werde ich ein bisschen schnell praktisch. Du hast einen Traum. Und wenn du keinen hast, solltest du einen Traum haben. Fang an zu träumen. Das ist ganz wichtig für dich. Vielleicht, wenn du nicht mehr träumst, Menschen haben deine Träume zerstört, zertrampelt, zerbrochen, geraubt, ausgelöscht. Und du glaubst, jetzt habe ich ausgeträumt. Du hast einen Traum. Vielleicht haben die Menschen dir eine Illusion genommen oder deine Illusion genommen, ständig diese kalten Duschen, so dass dir das Träumen für immer vergangen ist. Du willst nicht mehr träumen, schläfst nur noch mit offenen Augen. Aber jetzt hör mal, Psalmwort. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, wenn ich anders übersetze, was du geträumt hast. Josef hat geträumt. Schwester, du kannst träumen, gesund mit den Händen flattern und Gott loben und preisen. Auch wenn jetzt alles noch blockiert ist. Ohne Blockaden. Aus diesen eisernen Ketten, aus diesen eisernen Riegeln herauszubrechen. Was Gott durch einen Traum einem gegeben hat. Was Gott dir durch einen Traum gegeben hat, Bruder, Schwester. Dieser Traum muss Wirklichkeit werden. Dieser Traum, den Gott in dein Leben hineingepflanzt hat, nachts, wo du irgendwo geschlafen hast. Ob es jetzt die Himmelsleiter ist oder weiß ich sonst noch was. Es muss Wirklichkeit werden. Dein Wunsch muss Wirklichkeit werden, muss konkret werden, muss wahr werden. Und Gott will dich damit belohnen. Sonst bleibt Gott ein Lügner. Er lässt den Josef träumen und alles verneigt sich. Alles beugt sich vor ihm. Und wenn das nicht in Erfüllung geht, ist Gott ein Lügner gewesen. Aber Gott lügt nicht. Halleluja. Gottes Worte gehen in Erfüllung. Sogar selbst wenn der Teufel nicht daran glaubt. Gott triumphiert über das Böse. Und wird triumphieren. Viele haben ihre Berufung nicht verwirklicht, weil sie zu viel erlaubt haben, an ihrem Leben zu pfuschern. Die haben ihn genauso versaut oder dich versaut, wie sie versucht haben, den Josef zu versauen und zu verderben und zu vermurksen. Lass dein Leben nicht von unbefugten und unberechtigten Brüdern und Schwestern zerstören. Das ist zu schade, dein Leben ist zu schade. Verwirkliche dein Leben, den Traum, den Gott in dein Leben hineingepflanzt hat. Dazu bist du geboren. Gott will seine Pläne an dir wahr machen. Ich habe ja dieses Wort gelesen aus dem Gotteswort. Wer bist du, dass du meinen Plan anzweifelst? Wer bist du, Judah? Benjamin nicht, aber die anderen, Levi. Wer bist du, der mir schaden könnte? Wer bist du? Gott will seine Pläne wahr machen. Das Optimale, das Beste aus deinem Leben. Und bevor er uns diese goldene Krone gibt, gibt er uns diese Attrappe. Das hat Gott mir gezeigt. Die Dornenkrone. Und dann werden die Lehrer, wenn sie den Lauf vollendet haben, Glauben gehalten haben, sie werden strahlen wie der Glanz des Himmels. Und Gott hat mir noch gezeigt, die Krone, die ich im Himmel tragen werde, die Dornenkrone ist die Vorlage dafür. Die Strahlen. An Josef sehen wir, was die Gnade Gottes vermag. Hör zu, Gott wird dein Licht ans Licht bringen. Vielleicht bist du jetzt irgendwo beim Ausgehen. Den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen, das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. So steht es in meiner Bibel. Er wird dich befördern. Es lohnt sich. Es lohnt sich, Gott treu zu bleiben bis zum Schluss. Wer sich selbst befördert, wird zurückgesetzt. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich selbst angibt, dem wird das genommen, was er hat. Biblische Wahrheiten. Gehe nicht darauf ein. Und jetzt, Gott arbeitet an dir. Gott will, dass du den Lauf vollendest, Glauben hältst und die Krone des Lebens empfängst. Und nicht nur es gibt nicht nur, dass der Paulus die Krone kriegt oder den Petrus und die Apostel die Krone kriegen, sondern alle, die seine Erscheinung lieb haben. Hast du die Erscheinung Jesu lieb? Freust du dich schon darauf? Jubelst du schon und sagst Halleluja? Durch Leiden. Es lohnt sich, Hiob zu sein. Es lohnt sich, Josef zu sein und so weiter. Da kommt die Perle zum Tragen. Und die Perlen entstehen nur durch Leiden. Den Juden waren Perlen unrein. Im Alten Testament, im Alten Tempel, wirst du keine einzige Perle finden, weil sie unrein war. Aber in der Stadt Gottes, im neuen Jerusalem, da wimmelt es von Perlen. Halleluja. Von Menschen, die treu gewesen sind bis zum Schluss. Und Gott will, dass dein Leben eine Perle wird. Josef, du musst dich mit allem abfinden. Die Zeit, die Wunden verarbeiten. Und das braucht Zeit. Das braucht Zeit, dich mit allem abzufinden. Er diente Gott weiter. Er diente Gott weiter. Und Josef ist ein Beispiel für uns, wer viel Negatives erlebt. Und der das Negative verarbeitet, hat die Hölle nichts mehr zu melden. Ihr gedachtet böse mit mir, aber der Herr macht es gut. Wer viel Negatives erlebt, über den kann man nicht mehr viel Negatives sagen. Wer viel Negatives erlebt, Josef, er dient auf dem Königshof. Gott hat ihn aus der Niedrigkeit nach oben gebracht. Das ist die Belohnung Gottes. Und du sollst nicht, weißt du, wir lesen, ja, das Volk Gottes, das ist berufen, nicht Schwanz, sondern Kopf zu sein. Geschwister, um Kopf zu werden, musst du schon einiges bezahlen. Weißt du, wir wollen alle die Segnungen des Himmels haben. Alle die Segnungen der Verheißung. Weißt du, den Fluch wollen wir sowieso nicht haben, aber die Segnungen. Aber es kostet, Kopf zu werden. Und Josef wurde Herr in Ägypten, weil er den Preis bezahlte. Bist du bereit, den Preis zu bezahlen für den Thron? Unsere Bestimmung ganz schnell ist der Thron Gottes und nicht mehr und nicht weniger. Und du bist für den Thron Gottes bestimmt. Nicht für diese Gemeinde, nicht für Berlin, nicht für deinen Mann, nicht für deine Frau, nicht für deine Familie. Du bist für den Thron Gottes bestimmt. Das ist unsere hohe Bestimmung. Und lass unsere Berufung erkennen und niemand darf und kann unsere Berufung versauen und verderben. Du stehst da und dein Jakob und deine Mutter und dann deine Brüder, die kommen alle und machen Bücklinge. Wenn du treu bist, der Herr war mit Josef.